Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute sind Julia Rode und Klaus Boche von Agribiome zu Gast. Was passiert, wenn ein einziger Aha-Moment dazu führt, ein ganzes System neu zu denken? Genau darüber sprechen wir heute, über Innovation, Unternehmertum und die wohl ungewöhnlichsten Mitarbeiter der Welt. Auf die Plätze, sichtbar, los! Heute sind Julia Rode und Klaus Boche von Agribiome meine Gäste. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ihr beiden, bevor wir hören, was ihr Spannendes macht, wollen wir natürlich auch erstmal euch ein bisschen kennenlernen und etwas über euren Aha-Effekt oder euer Aha-Moment hören, den es vielleicht in eurem Leben gab, der was verändert hat, der euch vielleicht auch dahin gebracht hat, wo ihr heute seid. Legt doch einfach mal los, was gibt's da über euch zu erzählen? Wer möchte gerne anfangen?
Ja, dann fange ich an. Ich bin ursprünglich ja aus der Medizin und habe dort sehr, sehr lange mit Patienten gearbeitet, mit vielen kranken Menschen, und das war für mich immer sehr erfüllend. Und mein Aha-Moment war eigentlich der Moment, wo Menschen gestorben sind, die nicht behandelbar waren, einfach weil sie sich in den Finger geschnitten haben. Und das war für mich der Moment, der sehr viel verändert hat in meinem Leben und der halt auch meine Denkweise sehr verändert hat und der mich in viele Dinge gebracht hat, wo ich heute bin, und auch mein Denken sehr, sehr umstrukturiert hat, muss ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall makaber, aber sehr, sehr einschneidend. Umso neugieriger sind wir jetzt natürlich, was du machst, aber davor wollen wir natürlich auch noch mal ganz kurz Klaus hören.
Ja, mein Aha-Moment ist mit meiner beruflichen Laufbahn der Weg gewesen von einem eher arbeitenden, dienstleistenden, denkenden Berater hin zu einem Unternehmer und jemandem, der daran glaubt, dass Veränderung gut ist und Veränderung in ganz vielen Bereichen notwendig ist. Und das, da gab es eben Momente, wo ich festgestellt habe, ich kann nichts verändern, weil ich selber nicht in der Lage bin. Und ja, ich glaube an Veränderungen, an positive Veränderungen. Ja, und diese Wirksamkeit, die wollte ich gerne erlangen. Und deswegen bin ich den Wechsel gegangen vom Berater zum Unternehmer und zu jemandem, der ja für uns alle in der Gesundheit von uns Menschen, von Tieren, tatsächlich etwas verändern will. Ja, das ist sozusagen der Knackpunkt gewesen, der für mich einen ganz großen Meilenstein dargestellt hat.
Wir hören schon, ihr beschäftigt euch intensiv mit Gesundheit von uns Menschen, aber vor allen Dingen geht ihr das ganze Thema sozusagen an der Wurzel an, im wahrsten Sinne des Wortes. Erzählt euch und stellt euch einmal vor, wer ihr seid, welchen Weg ihr vielleicht auch gegangen seid, welchen beruflichen Weg und vor allen Dingen, was Agribiome ist.
Ja, also dann fange auch ich wieder an. Ich bin ja, wie gesagt, Julia, also du hast mich ja schon vorgestellt ein bisschen. Ich bin ursprünglich von Hause aus Biomedical Engineer. Also das war der erste Beruf, den ich hatte, und habe dort Kunstherzen implantiert. Also sprich, jemand, der sehr krank ist, der ein sehr krankes Herz hat, bekommt entweder einen Support oder ein komplettes mechanisches Herz eingesetzt, um einfach länger zu leben oder um auf ein Spenderherz warten zu können. Und das sind, wie ich ja schon vorher gesagt habe, oft sehr kranke Menschen. Und mehr waren das auch Menschen, die zum Beispiel Antibiotikaresistenzen haben. Also sprich, Menschen, die eine Infektion bekommen, und das kann durch einen Schnitt in den Finger passieren, und wo kein Antibiotikum mehr hilft. Und das ist eben nicht nur in Ländern wie jetzt, wie man es oft hört, zum Beispiel Indien so, wo einfach ein Übermaß an Antibiotika genutzt wird, sondern auch in unseren Breitengraden. Und das liegt oft begründet in der Landwirtschaft. Und so ist es halt für mich jetzt der Punkt gewesen, aus dem OP in die Landwirtschaft zu gehen und dort etwas zu verändern, und zwar genau in diesen Bereichen, nämlich da, wo man sich gesund ernähren kann Und bei uns im Unternehmen bin ich auch genau für diese Strategien zuständig. Aber da nehme ich jetzt nicht so viel vorweg, weil Klaus ist ja auch dran.
Ja, genau. Das alles bin ich nicht. Ich komme genau von der anderen Seite sozusagen. Ich bin von der Ausbildung her selber Wirtschaftsinformatiker und Industrieelektroniker. Da fragt man sich natürlich erstmal, was hat das alles damit zu tun? Das sind Grundkompetenzen, die ich Gott sei Dank heute einsetzen kann für unsere Firma, für unser Unternehmen. Ich habe aber zunächst mal den klassischen Weg gemacht. Also ich habe nach Studium, Ausbildung erstmal wirklich als Unternehmensberater gearbeitet, sehr international, viel gereist, viel für Konzerne und große Unternehmen gearbeitet in Veränderungsprojekten. Ja, und habe da mein Wissen weiter aufgebaut. Und dann kam irgendwann der Punkt, den ich schon erwähnt hatte, die Wirksamkeit von Veränderungen hat sich in der Praxis eben da oft als sehr eingeschränkt dargestellt. Ja, also das, was man eigentlich alles vorhatte, ist dann nicht so richtig ans Fliegen gekommen. Die Ideen waren gut, die Konzepte waren richtig, aber es gibt so einen schönen Spruch, den ich auch immer wieder mal benutze, Restrukturierung verändert Organigramme, Transformation verändert Verhalten. Und Verhaltensveränderung ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist tatsächlich nachhaltige Veränderung. Mhm. Und ich habe über die Reise mehr oder weniger durch Zufall eben von diesem ganzen Thema, was Julia gerade erwähnt hat, also das Thema Landwirtschaft, was hat das eigentlich auch mit dem Mikrobiom zu tun, wo wir sicherlich gleich noch dazu kommen. Das habe ich nach und nach mitbekommen, gelernt und das hat mich sofort fasziniert, weil das sozusagen ganz viele Dinge an der Wurzel, im wahrsten Sinne an der Wurzel erklärt, weil da geht es auch um Wurzeln. Mhm.
Ja, spannend. Erstens, dass ihr aus zwei so verschiedenen Richtungen auf ein Thema blickt. Das ist ja immer auch in Gründungsteams sehr wertvoll und einfach interessant zu sehen, wo man landen kann, mit welchem Background. Danke für den Einblick an der Stelle. Wir kommen, glaube ich, auf das Thema Transformation gleich nochmal zu sprechen. Ich glaube aber, jetzt sind alle neugierig geworden, was macht ihr jeden Tag oder mit Agribiom? Was ist das für eine Firma? Was hat das mit den Wurzeln auf sich? Und habt ihr einen Bauernhof oder um was geht's hier eigentlich?
Also ich gebe zu, ich hätte gerne einen, aber ich kriege keinen, weil es heißt immer, jemand muss sich um die Tiere kümmern, wenn wir weg sind. Dementsprechend, okay. Also irgendwann werde ich einen Bauernhof haben, ganz sicher.
Okay, damit hätten wir schon mal geklärt, ein Bauernhof ist es nicht, aber was ist es dann? Ich weiß aber, dass es was mit Tiere zu tun hat, um einen kleinen Spoiler zu machen.
Unsere besten Mitarbeiter und unsere wichtigsten Mitarbeiter sind Regenwürmer. Und zwar geht es darum, dass, wenn man sich unsere Natur anschaut, der Regenwurm eine extreme wichtige Rolle spielt. Denn er ist dafür verantwortlich, dass der Boden und damit auch die Tiere, die mit diesem Boden in Kontakt kommen, sei es durch Wühlen, sei es durch das Fressen der Würmer oder auch durch das Fressen der Pflanzen, die auf den Würmern wachsen, also da, wo die Würmer leben, wachsen, eben entsprechend gesund sind. Und der Wurm ist am Ende der Dreh- und Angelpunkt. Warum? Weil er dafür sorgt, dass der Boden mit Mikrobiomen angereichert wird, dadurch, dass er zum Beispiel alte Blätter verdaut, dadurch, dass er bestimmte Dinge frisst und das wieder in den Boden abgibt. Und wenn man sich das so anschaut, wie die Natur sich selber regeneriert, dann passiert das alles komplett über diesen Regenwurm. Und das ist eben auch die Grundidee, was wir tun. Wir nutzen die Würmer als Plattform, also als sogenannten Vektor, heißt das bei uns. Und diese Würmer tragen dann die Mikrobiome, die wir wiederum benutzen, um sowohl die Pflanzen gesünder und resilienter zu machen, als auch den Boden besser zu machen. Also das heißt vor dem Pflanzen zum Beispiel, aber auch direkt beim Pflanzen und natürlich auch für die Tiere, also gerade in der Zucht für Essen. Also wir sprechen da auch über Massentierhaltung. Die ist nun mal da, das müssen wir einfach mal so sagen. Auch da kann man sehr viel verbessern, nicht nur für uns, sondern auch für die Tiere, indem man ihnen eben diese Mikrobiome zukommen lässt. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen das, was wir machen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Produkte zu, gar keine Frage, aber am Ende ist es immer der Regenwurm.
Genau, okay. Also nicht der Regenwurm ist das Produkt, der ist sozusagen unser Mitarbeiter, wie sie erklärt hat. Und ich glaube, was man vielleicht noch direkt ergänzen kann, ist, dass es bei uns um das gesamte Mikrobiom sozusagen rund um Wurm und Boden geht und nicht um ein ganz spezifisches Bakterium oder so. Also die ganzen Produkte, die man kennt, auch aus den letzten Jahren, Prä- und Probiota, sehr viele Themen haben da ja auch eine neue Aufmerksamkeit bekommen, auch zu Recht. Unterscheiden wir quasi nicht einzelne Mikroben oder Bakterien, sondern wir reden über die gesamte Kultur, die ein gesunder Boden und durch den Regenwurm produzierten gesunder Boden enthält. Und das ist eigentlich das Kernrezept an der Stelle. Und das gilt genau in der Wirksamkeit für das, was Julia gerade sagte, sowohl für Pflanzen an den Wurzeln, für den Stoffwechsel, den die Pflanze über die Wurzel im Boden damit bekommen kann, als auch für Tiere über ihren Verdauungstrakt und damit den Impact auf das Immunsystem. Da hängt ja alles zusammen. Okay. Und das ist das Spannende. Das hängt alles zusammen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Kernerkenntnis.
Da muss ich jetzt nochmal rückfragen. Bin nur noch nicht sicher, ob alle, die uns zuhören, diesen komplexen Vorgang sozusagen jetzt verstanden haben. Also ich fasse mal zusammen. Ihr habt sehr viele Regenwürmer in eurer Firma. Und diese Regenwürmer produzieren ein Produkt, das ihr an die Landwirtschaft verkauft als Düngemittel, richtig?
Fast. Okay. Die Regenwürmer tun, was sie immer tun. Sie fressen sich durch die Erde.
Genau.
So, und dabei verstoffwechseln sie und verbrauchen sie das, was in der Erde ist und scheiden dann das, was sie sozusagen verdaut haben, wieder aus. Also wie das nun mal so normalerweise funktioniert. Im Regenwurm selber lebt das Mikrobiom und ist um den Wurm herum und der scheidet das in die Erde aus und dort wächst und gedeiht es weiter. Das heißt, dass der Regenwurm, das Substrat, wir nennen das, wenn der Wurm drin gelebt hat, Vermikompost. Das ist also der Kompost, wo ein Wurm drin war, Vermikompost von Wurm. Dieser ist angereichert mit dem gesunden Mikrobiom, das wir nutzen wollen. Also das ist insofern bis hierhin korrekt. Jetzt ist die Frage, ist das
ein Da habe ich noch kurz eine Frage, bevor du weitermachst. Ja. Hat jeder Regenwurm ein gesundes Biom oder macht ihr die gesund? Oder habt ihr nur gesunde Würmer? Oder ist es per se so?
Nee, ich muss es noch etwas anders beantworten. Also alle Würmer haben das in etwa, aber mit einem Wurm funktioniert das so, wie es bei uns funktionieren soll. Also das Mikrobiom, was wir erzeugen wollen, kommt aus einem bestimmten Bereich in den Erdschichten, nämlich den oberen. Und es über viele, viele Jahre Forschung, es gibt hunderte von Wurmspecies, das macht man sich auch gar nicht so richtig bewusst, das berührt ja die meisten Menschen auch nicht, aber es ist tatsächlich der europäische Riesenrotwurm, beziehungsweise der Dendrobena veneta, wie er auf Lateinisch heißt, oder ein Eisenia hortensis, das wäre dann auch so ein synonymer lateinischer Name, also für alle, die es googeln wollen. Das ist die Spezies, mit der das funktioniert, nämlich das Mikrobiom zu erzeugen, was wir brauchen.
Und wenn man den selber mal sehen möchte, braucht man nur in den Garten gehen, wenn es regnet. Und ein gesunder Garten hat genau diese Regenwürmer in der oberen Schicht. Das sind die Würmer, die rauskommen, wenn es regnet, die man, wie gesagt, wenn der Garten sehr gesund ist, auch sehr viel sieht. Also bitte, bitte, lasst sie im Garten. Die sind ja gut. Es ist hervorragend, wenn ihr die habt.
Es gibt ja Vögel, die Würmer jagen, wie Amseln. Ja, und die trippeln dafür mit den Füßen auf dem Boden. Und simulieren damit Regentropfen, die auf den Boden fallen. Und die Würmer werden davon angelockt und kommen nach oben. Und der Wurm kann dann vom Vogel gepickt werden. Das sind die Würmer.
Mhm. Okay, verstanden. Das heißt, die Regenwürmer sind dann aktiv bei euch im Regenwürmerstall. Und dann, was macht ihr mit dem, was die Regenwürmer für euch produzieren?
Ja, also im Regenwürmerstall, auch da, das kann man sich so vorstellen, die leben da ja nicht einfach nur, das wäre so schön einfach, sondern sie werden dort so gezüchtet, dass sie zum Beispiel denken, es ist immer Frühling. Also das heißt, sie haben immer eine bestimmte Temperatur, immer einen bestimmten pH-Wert in der Erde, immer einen bestimmten Wasserhaushalt. Warum ist das wichtig? Weil die Würmer entsprechende Mikrobiome tragen, die zum Beispiel Jungpflanzen und Jungtiere brauchen. Und wann wachsen Jungpflanzen? Im Frühling. Wann kommen normalerweise Tiere auf die Welt? Im Frühling. Das heißt, die Würmer müssen immer denken, hey, ich habe Frühling, damit sie genau diese Mikrobiome bilden, die wir brauchen. Das ist natürlich das Erste, was wir dort tun mit den Würmern. Das Zweite ist, was werden daraus für Produkte? Klaus hat schon gesagt, die Würmer selber produzieren diese Mikrobiome und was wir daraus herstellen können, sind Liquids, also das heißt Flüssigkeiten, die entsprechend bei der Aussaat mit aufgebracht werden. Das ist eine Art von Dünger, aber eben nicht wie ein normaler Dünger funktioniert. Den muss ich ja immer wieder aufbringen, sondern es ist wirklich eine einmalige Gabe. Oder in Form von Gelkapseln, die zum Beispiel das Saatgut direkt umschließen. Das heißt, dass schon bei der Aussaat genug Mikrobiome an dem Saatgut sind. Und bei Tieren, die fressen unsere Würmer tatsächlich dann am Ende, wenn die Würmer alt genug sind, werden diese wiederum an Tiere verfüttert. Was aber bedeutet, dass die Tiere extrem artgerecht gehalten werden können. Also ein normales Huhn würde kein Korn picken, sondern ein normales Huhn ist ein Allesfresser. Aktuell bekommt es nur Korn. Und in dem Moment, wo es halt dann auch mal einen Wurm bekommt, ist es eben nicht nur so, dass es die ganzen Mikrobiome bekommt, um einen gesunden Darm zu bekommen, sondern auch wirklich artgerecht getriggert wird. Und zwar, dass es anfängt zu suchen, dass es rumläuft, dass es scharrt. Und das passiert eben eigentlich gar nicht mehr in der kommerziellen Tierhaltung für Essen. Und man kennt das von sich selber, also Darmgesundheit. Viele kennen vielleicht das Buch Darm mit Charme. Wer es nicht kennt, sollte es lesen. Da geht es nämlich um Darmmikrobiome. Und die wir haben, die hat auch jedes Tier. Und das, was wir essen, endet am Ende bei uns im Darm. Und das, was unser Essen eben nicht hat, wird auch nicht bei uns im Darm ankommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was wir essen, auch gute Mikrobiome hat.
Das heißt, ihr beliefert dann die Landwirtschaft, also Landwirte oder landwirtschaftliche Betriebe, mit diesen von dir gerade genannten Produkten, ob als Futtermittel oder als Saatgut oder angereichertes also Saatgut selber nicht, aber diese Anreicherung. Und damit werden dann gesündere Lebensmittel für uns Menschen entstehen, richtig? Oder beziehungsweise können diese Mikrobiome jetzt an unsere Nahrungsmittel weitergegeben werden?
Genau, also der Effekt geht in zwei Richtungen. Das eine ist, dass das, jetzt reden wir vom Produkt, weil wir über Nahrung sprechen, aber das Tier an sich als Produkt ist gesünder, weil der Effekt auf das Immunsystem ist, dass weniger Krankheiten entstehen. Ja, und das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt bei dem Getreide ist oder bei Nutzpflanzen ist, dass sie eine bessere Konversion von Nahrungsmitteln beziehungsweise von, also in dem Fall Nahrungsmittel der Pflanze, also Mineralien und andere Stoffe, die im Boden eben sind, sind hauptsächlich dann Mineralien, die da eine große Rolle spielen, dass die besser aufgenommen werden können über das Mikrobiom. Das ist mit, wie bei uns im Darm sozusagen, ein Transportmittel, ein Konvertierer an der Wurzel der Pflanze. Das heißt, die Tiere und Pflanzen nutzen das, was sie als Futter bekommen, besser, um gesund zu wachsen. Das heißt, der Anwender von dem Produkt hat auch einen höheren Ertrag durch das Hinzufügen des Mikrobioms. Der zweite Aspekt der Nützlichkeit ist, dass ich Dinge weglassen kann, die heute angewendet werden. Da sprechen wir über Chemie, da sprechen wir über Fungizide und Pestizide, da sprechen wir bei den Tieren über Antibiotika und andere Medizin, die sehr häufig eben proaktiv gegeben wird, einfach um als Prävention, um direkt von vornherein zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen. Und Antibiotika und andere Medikamente, die im Fleisch und in den Tieren dann sind, die kriegt man da auch nicht wieder raus, die essen wir am Ende.
Okay. Gut, ich glaube, jetzt haben wir verstanden, um was es geht. Nicht ganz trivial, finde ich zumindest, aber danke für den Einblick. Was mich jetzt trotzdem brennend interessiert, wie seid ihr von euren Jobs ausgehend darauf gekommen, in der Landwirtschaft sozusagen tätig zu werden? Wie kommt man dahin und wie seid ihr auf die Regenwürmer gekommen? Also wart ihr da am Regentag im Garten, dachtet, hallo liebe Würmer, was könnt ihr eigentlich für uns tun oder wir mit euch zusammenarbeiten? Also wie kam es dazu?
Also ich habe ja am Anfang schon von meinem Aha-Moment gesprochen und der war ein sehr, sehr großer Auslöser, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, dass man woanders ansetzen muss und zwar am Anfang der Kette und nicht irgendwie am Ende. Also wenn ich immer am Ende weiter versuche, Dinge zu lösen, die am Anfang schieflaufen, renne ich immer nur hinterher. Also das war für mich der erste Punkt, um mich umzuorientieren, was das angeht. Und dann kam ein Konzern zu uns und hat mit mir darüber gesprochen, ob ich Lust hätte, in einen anderen Bereich zu wechseln. Und am Anfang habe ich gedacht, ihr also nein, also Landwirtschaft hatte ich nie was mit zu tun. Mhm. Bis ich mir angehört habe, worum es ging. Nämlich genau darum, wie kann ich Landwirtschaft nachhaltig verändern. Mhm. Und die Grundidee entstand da, dass eine Person, die also er ist Großvater geworden und es war klar, dass das Kind, was er bekommt, also das Enkelkind, dass es nicht auf einem natürlichen Weg geboren werden kann, sondern dass es ein Kaiserschnitt sein wird. Mhm. Und hat sich dann überlegt, was muss ich denn alles tun, damit dieses Kind trotzdem gesund ist? Weil man weiß ja, wenn es nicht durch den Geburtskanal geht, dann muss man später eventuell, also hat man andere Krankheiten, es schluckt nicht das typische, also es bekommt nicht mit den entsprechenden auch Exkrementen in Berührung, also das Immunsystem bildet sich schwächer aus. Und da entstand dann die Idee, wenn wir das doch bei uns Menschen alles schon so können, warum nutzen wir das denn dann nicht in der Landwirtschaft, wo wir jeden Tag genau damit zu tun haben? Nämlich wir optimieren, optimieren, optimieren und es ist nicht mehr natürlich. Und wie kriege ich dieses gesamte Optimierte zurück, dass es diesem Natürlichen wieder entspricht? Und so kam dann die Idee, dass der Regenwurm als solcher eben der Hauptbeitragende ist dafür, dass wir ein gesundes Ökosystem haben. Und dann gingen natürlich alle Studien los, ne? Mit welchem Wurm geht das und so weiter. Aber das war die Grundidee tatsächlich.
Okay, interessant. Und wie werdet ihr von der Landwirtschaft oder von den landwirtschaftlichen Betrieben und Experten, die es dort gibt, aufgenommen oder wahrgenommen? Da gibt's ja dann doch manchmal Berührungsängste, wenn man nicht auf der Bubble kommt. Wie muss ich mir das so bei euch vorstellen?
Also das Feedback, was wir quasi aus dem ersten Moment, wenn das Verständnis da ist, für das Produkt und was es machen soll, bekommen ist überaus positiv. Ja, weil ich glaube, das Verständnis ist an allen Stellen dafür da, dass das logisch und sinnvoll ist. Also da erzählen wir auch den Leuten ja ganz oft nichts Neues. Der Punkt ist nur, dass es keine industriellen Lösungen oder Antworten dafür heute gibt. Und das ist eher ein Thema der Industrie. Und dann kommen wir auch genau zu dem Punkt. Es ist relativ schwierig, mit der Regulatorik, der Gesetzgebung und auch mit den ganzen Standards, die wir in den Märkten in Deutschland und Europa vor allen Dingen haben, ein innovatives Produkt wie unseres selber mit eigener Kraft in den Markt zu kriegen. Warum? Weil 80% der Landwirtschaft, sowohl im Bereich des Feldbaus, aber auch in der Massentierhaltung, eben über industrielle Großstrukturen geprägt sind. Das heißt, über Integratoren, für die Landwirte am Ende arbeiten, die von den Integratoren, aber auch alle Standards und auch alle Zwischenprodukte geliefert bekommen. Also die bekommen die Tiere, die bekommen die Prozesse, die bekommen die Futtermittel, die bekommen die Standards, die bekommen alles sozusagen vorgegeben und haben da sehr viel Entscheidungsfreiheiten nicht mehr. Das muss dann nach dem Standardrezept sozusagen abgespult werden, haben dafür aber eine klare Kalkulierbarkeit, also eine Abnahmegarantie, auch eine entsprechende Folgebeauftragungsgarantie, weil die Verträge über viele Jahre laufen. So, jetzt kommen wir mit einer tollen Idee und so geht's auch anderen. Das ist kein Problem, was wir haben, sondern das ist eine Herausforderung, die alle trifft, die in dem Bereich Veränderungen oder Innovationen einbringen möchten. Die kommen dann mit einer tollen Idee rein und sagen, wollen wir das nicht mal machen? Dann findet man erstmal relativ viel Offenheit dafür, das mal zu testen. Mit mal testen kommt dann oft raus, das ist auch gut. Ja, das wäre ja schlecht, wenn wir da nicht dran glauben würden und wenn das nicht auch Belege zeigen würde. Also unsere Datenreihen und Studien und Versuche, die wir machen durften und wo wir Daten aufgenommen haben, belegen das, was wir behaupten, dass es nämlich auch einen positiven finanziellen Effekt für die Anwender hat, und zwar von der ersten Anwendung an. Man spricht da vom sogenannten ROI, ja, der Return of Invest. Das heißt, ich setze das Produkt ein zum Kostenpunkt X und ein Vielfaches dieses X bekomme ich beim ersten Mal schon wieder raus als Gewinn. Das heißt, es ist noch nicht mal Investition. Trotzdem kommt man nicht rein in die Fläche, weil diese Standards festgesetzt sind und weil die erst über viele, viele Jahre, über Versuche, über Qualitätskontrollen, über die Veterinäre, über ganz viele Stationen sich so weit bewahrheiten und validieren müssen, bis das zu den neuen Standards wiederum gehört. So, und das ist ein Brett, was meines Erachtens ein kleines Startup oder Team keinesfalls bohren kann. Also es dauert viele Jahre und kostet etliche Millionen, bis man da durch ist. Das ist wie eine Zulassung von einem neuen Medikament, so kann man das fast vergleichen. Nicht ganz so groß, aber aus unserer Perspektive ein Riesenberg.
Ja, und jetzt muss man dazu ergänzen, dass die Branche Also jeder, der so typisch über Landwirtschaft redet, der sieht den Landwirt auf seinem Traktor, wie der übers Feld fährt, dann kriegt er relativ wenig mit aus dieser Bereich. Wenn man einmal in der Branche ist, stellt man fest, dass es eine der innovativsten Branchen ist, die es gibt. Also da passiert unfassbar viel, denn wir werden ja immer mehr Menschen auf immer weniger Platz, die immer mehr essen wollen. Das heißt, diese Branche mit dieser sogenannten Ernährungssicherheit, um dafür zu sorgen, dass wir alle weiterhin genug zu essen haben, trotz Klimawandel, trotz allem, ist unfassbar wissbegierig, probiert super gerne aus, ist hochinnovativ. Landwirte sind in dieser Komplexität zu Hause, wenn man mit den Menschen spricht, das ist der Wahnsinn, also was die auch wissen und wie sie damit umgehen. Und so langsam, wenn man dann diese Netzwerke baut mit eben den entsprechenden Integratoren, bekommt man auch die Erlaubnis, mit diesen Landwirten zu arbeiten. Aber wie Klaus schon gesagt hat, es ist gerade in Europa aufgrund der Regulatorikstrukturen und eben dieser ganzen Integratorenstrukturen sehr, sehr schwierig, wirklich breit in die Fläche zu kommen. Also da bleibt es bei eher den Early Adopters, also bei denen, die sehr früh ausprobieren und denen, die dann sagen, okay, ich folge dem, da sind andere Regionen anders.
Das ist korrekt. Okay. Also da, um das nochmal zu betonen, das Verständnis und die Neugier ist da. Das können wir nur immer wieder bestätigen. Und das ist in den Köpfen, haben wir keine Widerstände. Wir haben ein großes System, was die Industrie trägt, was an der Stelle die Geschwindigkeit einer solchen Veränderung nicht immer ganz einfach macht. Also das ist halt einfach der Punkt. Ja, deswegen geht hier nicht darum, das zu bashen. Die Industrie ist aus guten Gründen so geworden. Aber jetzt kommen wir zu Turning Points. Das heißt, wir wollen es nachhaltiger, wir wollen es gesünder, wir wollen es mit weniger Chemie, mit weniger Medikamenten. Trotzdem soll der Output steigen, weil wir mehr Produkte brauchen. Das ist ein Widerspruch. Ja, und da braucht es anderes Denken. Und das andere Denken heißt ganz oft auch, dass ich vielleicht auch mal über disruptive Veränderungen nachdenken muss. Und dass man vielleicht auch traditionelle chemische oder medikamentenbasierte Lösungen durch natürliche Lösungen ersetze oder ergänze. Und dann kommen wir genau zu der spannenden Frage, ja, aber das ganze System arbeitet gegen diese Veränderung. Also zumindest die industrielle Standardisierung arbeitet an der Stelle dagegen.
Das wäre auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Du kommst ja aus dem Bereich der Veränderung sozusagen. Du hast vorhin erzählt, dass du in der Unternehmensberatung tätig warst. Jetzt hast du quasi die Seiten gewechselt in das Unternehmertum. Was hat dich vielleicht oder euch auch dazu bewogen, tatsächlich irgendwann aus euren tollen Jobs auszusteigen und zu sagen, wir verändern uns und Veränderung ist vielleicht auch unser Thema. Wie kam es dazu was treibt euch an der Stelle?
Ja, also ich gehöre wahrscheinlich zu diesen zu den Ausnahmen, zu den Berühmten. Also man sagt ja unter Psychologen und Hobbywissenschaftlern ganz oft, dass der Mensch Veränderung nicht mag. Und dass das ein Phänomen ist, was auf sehr viele zutrifft, ja, dass Veränderung erstmal eine Bedrohung darstellt, dass Veränderung erstmal Unsicherheit darstellt. Das ist ein Gefühl, was mir ein bisschen fremd ist, weil bei mir kommt die Angst, wenn die Veränderung wegbleibt. Also ich brauche Veränderung, ich brauche Dynamik, ich brauche nach vorne blicken, ich brauche dieses Momentum, ja. Und sobald das irgendwie anfängt, langsam zu werden, nehme ich Reißaus. Und das ist der Punkt, wo ich sehr schnell gemerkt habe, ich muss Unternehmer werden, damit ich dieses Heft in der Hand halte und damit ich selber das Momentum weiter antreiben kann. Der zweite Punkt ist, dass ich die Schwerpunkte setzen möchte, ne? Also das Thema, was ist jetzt wichtig? Was sind die Themen, in die wir investieren? Wir haben auch schon früher in Unternehmen investiert und uns beteiligt, die Technologie nutzen, um Gesundheit möglich zu machen. Das ist eigentlich unser Thema, wo wir uns auch zusammengefunden haben als Investoren, als Unternehmer. Ja, das heißt, wir haben immer diese medizinische Seite, die gesundheitsbetrachtende Seite und von mir kommt immer die Frage, wie können wir es technisch lösen, was können wir nutzen, gibt es Daten, gibt es Prozesse, gibt es Technologie, die irgendwie hilft, das möglich zu machen. Und diese Kombination ist einfach, das ist was mich fasziniert, das ist was mich morgens aufstehen lässt und dass wir dann eben, Julia hat es ja vorhin beschrieben, über diesen Zufall sozusagen auch an das Thema gekommen sind. Das war wieder so ein Eye-Opener, wie man so schön sagt. Das war so ein Moment, wo man sagt, da kommt wieder alles zusammen. Da kommt zusammen, dass wir etwas ganz Grundsätzliches betrachten, dass wir etwas Systemisches betrachten, was uns, die Natur, die Tiere gesünder macht und gesund hält, wenn alles gut läuft. Und die Ermöglichung dazu ist wieder Technologie. Weil am Ende des Tages reden wir hier über eine auch eine industrielle Lösung. Wir müssen ja in die Fläche gehen. Es nützt uns ja nichts, wenn wir jetzt zu einem Feld rausfahren oder zu einem Stall rausfahren und dann eine Hand Würmer in der Tasche haben, die da hinschmeißen. Damit haben wir genau gar nichts erreicht. Was wir brauchen, sind ja Lösungen, die skalierbar sind, damit wir ganze Länder oder Landstriche oder ganze Regionen damit sozusagen verbessern können. Und dafür brauchen wir skalierbare Lösungen. Das geht nur mit Technologie.
Okay.
Ich bin das komplette Gegenteil. Ich finde Veränderung ganz furchtbar. Also ich am liebsten so, wenn ich sag's immer als Beispiel, wir haben hier im Garten riesige Bäume stehen und wenn da nur ein Ast abgeschnitten wird, du glaubst es, ich werde es sehen. Ich sehe es und ich finde es dann ganz furchtbar. Ich bin aber auf der anderen Seite auch extrem stur. Das heißt, wenn ein Thema wirklich für mich wichtig ist und wenn ich dafür brenne, dann tue ich dafür alles. Und ich habe immer gesagt, ich möchte gar nicht gründen, das ist mir alles viel zu viel und das ist diese Unsicherheit und dieses ständige Verändern und dieses ständige, also bei uns nennt man das ja Pivotieren, schön Neudeutsch. Und das ist überhaupt nicht meins und mittlerweile ist es das 6. Unternehmen, was ich gegründet habe, also scheinbar ist es irgendwie doch meins. Aber ich glaube, das liegt eher an meiner Sturheit, für etwas zu kämpfen, woran ich wirklich glaube und dann zu sagen, okay, ich ziehe das hier durch, weil ich glaube, dass das das Richtige ist. Also ganz andere Ecke, aber ja.
Ja, ich finde es täglich sehr, sehr befreiend, hinter der eigenen Überzeugung stehen zu können. Auch wenn das nicht immer alles so läuft, wie man sich das geplant hat. Ne? 80 bis 90% laufen irgendwie anders und den Rest beim Rest ersetzt man irgendwie Planung durch Irrtum. Also oder Irrtum durch Planung.
Planung durch was? Das habe ich jetzt nicht ganz gehört.
Ja, also das sagt man ja, Planung ist das Ersetzen von Zufall durch Irrtum. Nee, andersrum. Ich kriege das jetzt nicht zusammen. Ja, gesagt. Ja. Blöder Spruch. Nein, also anyways, ist dieses morgens aufstehen und sagen, okay, ich habe eine Mission, die ich mir selber ausgesucht habe und hinter der stehe ich doch viel mehr, als wenn ich eine Mission habe, die mir jemand anderes sozusagen gegeben hat. Zumindest geht es mir persönlich so.
Wir sind schon am Ende angekommen. Es geht immer so schnell. Deshalb habe ich aber trotzdem noch mal eine Frage an jeden von euch sozusagen. Ihr habt es gerade schon beschrieben, der eine mag Veränderung, der andere mag es nicht. Vielleicht habt ihr trotzdem so einen Tipp für alle, die uns zuhören. Es sind ja auch nicht nur immer UnternehmerInnen dabei. Aber wenn es um Veränderung geht, du, Julia, sagst, du magst es nicht so, du, Klaus, magst es sehr. Habt ihr einen Tipp für die uns zuhören, wie man, sage ich mal, mit Veränderung auf die eine oder andere Art und Weise umgehen kann, um für sich da einen, sage ich mal, Weg zu finden oder auch das sozusagen in sein Leben oder seinen Arbeitsalltag einzubauen. Und schön, dass wir die beiden Perspektiven haben.
Also ich fange gerne an, weil ich glaube, dass dass es wirklich aus der Realität gesprochen ist, bei sich selber bleiben. Also in dem Moment, wo sich Dinge verändern, und jetzt habe ich natürlich nicht nur Biomedical Engineering studiert, sondern auch Psychologie, das habe ich am Anfang mal weggelassen, bei meiner Vorstellung. Wenn man bei sich selber bleibt, hat man eine hervorragende Chance, mit dieser Veränderung gut umzugehen. Das heißt, ich suche mir ja den Teil aus, den ich verändere. Und das, was ich nicht beeinflussen kann, das wird sowieso passieren. Da habe ich keine Wahl. Also ich habe keine Sicherheit über die Dinge, die ich nicht verändern kann, die ich nicht beeinflussen kann. In dem Moment, wo ich etwas beeinflussen kann, habe ich die Wahl. Und die muss ich mir sehr gut überlegen. Was möchte ich tun, was möchte ich nicht tun? Und wenn ich bei mir selber bleibe, ist die Veränderung am Ende gar nicht das, was wirklich Angst macht, sondern im Zweifel eher man selber, wenn man merkt, wie mutig man auf einmal ist und was man auf einmal alles kann und tut, wenn man sich das immer vor Augen hält.
Danke. Klar.
Jetzt hast du mir eigentlich meinen Punkt weggenommen, weil aus verschiedenen Perspektiven kommen wir doch zum gleichen Ergebnis. Bei mir lautet die Lösung, wie man damit umgehen sollte, nämlich, dass jeder immer eine Wahl hat. Also da kommen wir quasi zu dem gleichen Satz. Man kennt ja das Phänomen, dass irgendwie man überwältigt ist und dann in so eine Schockstarre verfällt. Ne? Also das ist jedem schon mal irgendwie passiert und das ist auch ob sich jetzt im Unternehmen oder in der Familie oder in Lebensumständen oder was auch immer Dinge plötzlich verändern, hat man das Gefühl eines Kontrollverlustes und dass man irgendwie mitgesaugt wird, ja, und eigentlich gar nicht mehr so richtig mitbestimmt. Und ich glaube da nicht dran. Also ich glaube daran, dass man immer eine Wahl hat, da mitzumachen. Und selbst wenn die Veränderung so groß ist, dass man sie nicht aufhalten kann, liegt darin eine Chance. Und in der Chance liegt wieder die Möglichkeit, selber eine Wahl zu treffen. Und solange man sich darauf fokussiert, also es liegt so ein bisschen darauf, wo man den Fokus setzt. Setze ich den Fokus auf das, was es mit mir macht, oder setze ich den Fokus auf das, was ich damit machen kann? Und zweiteres ist mein Rezept oder mein Vorschlag, ja, sich das auf das zu konzentrieren, wo man selber einen Einfluss nehmen kann, wo man selber Entscheidungen treffen kann. Und dann kann aus einer Veränderung auch Momentum werden, was man selber wieder sehr positiv umsetzen kann.
Ja, danke. Das waren doch schöne Schlussworte auch. Lieber Klaus, ich danke euch beiden sehr für die sehr persönlichen, aber auch sehr spannenden Einblicke in euer Unternehmen. Und ich wünsche euch einfach alles, alles Gute und hoffe, dass wir alle ganz bald davon profitieren können. Nämlich immer dann, wenn ihr hier in der Landwirtschaft flächendeckend einen Unterschied macht. Ja, danke euch sehr.
Vielen Dank.
Das hoffen wir auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.